Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So Gott will, werden wir am kommenden Sonntag Fortsetzung machen im Jakobusbrief. Heute will ich zurückgreifen auf Psalm 40, Vers 6. Da heißt es: Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Martin Luther hat einmal über die Psalmen gesagt: Der Psalter möchte wohl eine kleine Biblia heißen, darin alles aufs Schönste und Kürzeste, so in der ganzen Bibel steht, gefasst und zu einem kleinen Handbuch gemacht und bereitet ist, so dass mich dünkt, der Heilige Geist habe selbst die Mühe auf sich nehmen wollen und eine kurze Bibel und Exempelbuch von der ganzen Christenheit oder allen Heiligen zusammenbringen wollen, auf dass, wer die ganze Bibel nicht lesen könnte, hierin doch fast die ganze Bibel in ein kleines Büchlein verfasst hätte. Das Kostbare an diesem Büchlein am Psalter ist, dass jeder Gläubige seine eigene Gemütsverfassung in den Gebeten der Psalmisten wiederfinden kann. Und das tröstet alle, die in großen Nöten sind. Das tröstet sie ungemein. Und so erzählt David hier, wie Gott ihm aus großer Not herausgeholfen hat. Am Anfang dieses Psalms heißt es: Ich harrte des Herrn, und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm. Wir wissen nicht, um welche Not es sich gehandelt hat, von der David hier spricht. Was er damit meint, wenn er sagt, er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm. Ob es eventuell mit irgendeiner Sündenschuld zusammenhing, dass Gott ihn hier einen besonders schwierigen Weg führte, man könnte es vermuten, wenn man Vers 13 liest: Denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl, meine Sünden haben mich ereilt, ich kann sie nicht überblicken. Ihrer sind mehr als Haare auf meinem Haupt und mein Herz ist verzagt. Es könnte also durchaus zwischen einer bestimmten Not, in der er sich befand, und Sündenschuld in seinem Leben ein Zusammenhang bestanden haben. Wir kennen das Problem aus dem Buch Hiob, dass zwischen Sünde und irgendwelchen Nöten, irgendwelchen Unglücken, die uns treffen können, nicht unbedingt ein Zusammenhang bestehen muss. Natürlich können wir grundsätzlich sagen, dass alle Not, die uns betrifft, ob es Krankheitsnöte sind oder sonstige Unglücksfälle, etwas zu tun haben mit dem Sündenfall. Das gäbe es ja alles in dieser Welt nicht, wenn es den Sündenfall nicht gegeben hätte. Aber im Leben eines Menschen ganz konkret kann man nicht immer aus einer bestimmten Not oder von einer bestimmten Not auf eine bestimmte Sünde in seinem Leben schließen. Und das war ja der Irrtum, in dem sich die Freunde Hiobs befanden und mit dem sie ihm sehr, sehr zusetzten. Hiob, da muss etwas nicht stimmen in deinem Leben, da muss irgendwo etwas faul sein. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde es dir jetzt besser gehen. Das war ihr großer Irrtum, eine falsche Theologie. Es kann allerdings sein, dass ein Zusammenhang besteht. Und möglich ist das hier bei David gewesen, aufgrund dessen, was er hier in diesem 13. Vers sagt. Es kann durchaus sein. Da muss sich ein Mensch immer wieder vor Gott auch selbst prüfen. Gott hat ihm aus dieser großen Not herausgeholfen. Er hat ihn aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm herausgezogen und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Das heißt, jetzt hat er wieder festen Boden unter den Füßen. Der Fels erinnert uns an unseren Herrn Jesus Christus. In ihm haben wir Vergebung unserer Sünden, das ist das Fundament, das ist der feste Boden, auf dem wir stehen, sodass wir nicht mehr in das Gericht Gottes hineinkommen, weil alles zwischen Gott und uns in Ordnung ist, durch das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Das ist wunderbares Evangelium. Hier schon bezeugt durch dieses Bild vom Fels im Alten Testament. Und auch sonst ging es ihm offenbar inzwischen wieder besser. So dass er sagen kann, er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott, das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen, also zu den Stolzen und denen, die mit Lügen umgehen. Das heißt also, die erfahrene Rettung, die erfahrene Hilfe ist für David Anlass, ganz neu über die vielfachen Gnadenbezeugungen Gottes, über seine Wundertaten in seinem Leben und unter seinem Volk nachzudenken. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken gemeint sind die Heilsgedanken Gottes und deine Gedanken, die du an uns bewiesen hast. Nun, als David über die Wundertaten und über die Heilspläne Gottes nachdachte, ist er dabei vielleicht ganz systematisch vorgegangen. Vielleicht hat er zunächst einmal nachgedacht über die Wunder Gottes in der Schöpfung. Weil das ist ja etwas, was man uns heute rauben will, wenn man immer wieder von Evolution hört. Ja, das sei alles von selbst entstanden oder durch einen Urknall oder wie auch immer. Ja. Eine schreckliche Irrlehre, die da schon unseren Kindern eingeimpft wird. Man will uns das rauben, dass Gott ein herrlicher Schöpfer ist und dass er alles wunderbar geschaffen hat, so wie es gewesen ist vor dem Sündenfall. Und heute sehen wir noch die Spuren seiner schöpferischen Allmacht und Genialität in der Natur, wenn wir nur geöffnete Augen dafür haben. Vielleicht hat David zunächst einmal daran gedacht, an die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung und ist dann übergegangen zum Leben der Erzväter. Er dachte an einen Abraham, den Gott aus Ur in Chaldäa herausgeführt hat, ihn dann an die Hand gefasst hat und ihn ins Land Kanaan geführt hat. Und dass er diesem Abraham nach langer Zeit des Wartens, des Ausharrens, dann den Isaak geschenkt hat, den Sohn der Verheißung, ein Vorbild auf unseren Herrn Jesus Christus. Da hat er nachgedacht über das Leben eines Isaak, eines Jakob, der besonders die Erziehungswege Gottes kennenlernen musste oder sagen wir durfte. Es waren natürlich schmerzliche Wege für Jakob. Sein Leben war gezeichnet von Prüfungen, von Zerbruchswegen, die Gott ihn führte. Und doch hat er immer wieder die wunderbare Gnade Gottes in seinem Leben erfahren dürfen. David hat darüber sicherlich nachgedacht. Er hat darüber nachgedacht, welche Segensgeschichte Gott geschrieben hat in dieser Welt und speziell mit seinem auserwählten Volk Israel. Und wer das Leben Davids kennt, der weiß, wie herrlich Gott sich in seinem Leben immer wieder erwiesen hat. Wir denken an seine Salbung zum König, an seinen siegreichen Kampf gegen Goliath, an die wunderbare Durchhilfe Gottes auf der Flucht vor Saul, an seine Einsetzung zum König über ganz Israel und an alles, was danach folgte. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Heilsgedanken, die du an uns, und David wird auch gesagt haben für sich persönlich, an mir bewiesen hast. Vielfach, so heißt es in einer anderen Übersetzung, vielfach hast du, Herr mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Und wir können heute diesen Gnadentaten Gottes noch vieles hinzufügen, was uns von der Zeit nach David in der Bibel berichtet wird, bis hin zu den konkreten Segensspuren Gottes im Leben seiner Gemeinde und auch in unserem persönlichen Leben. Wir denken an das, was Gott in unserem Lande getan hat, im Land der Reformation, wie viel Segen Gott geschenkt hat durch geistliche Erweckungen. Viele, viele Menschen sind im Laufe der vergangenen Jahrhunderte hier in unserem Land zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Es hat Zeiten gegeben, da sah es noch anders aus als heute, da waren die Kirchen proppevoll, da wirkte und wehte der Heilige Geist, der Geist Gottes mächtig. Wir denken nicht nur an die Zeit der Reformation, sondern auch beispielsweise an die Zeit, in der ein Hofacker gewirkt hat und viele, viele andere Erweckungsprediger. Auch im vergangenen Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat Gott noch große Dinge getan. Wir denken an die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Da waren die Kirchen wieder voll. Gott hat geredet. Menschen sind zum Glauben gekommen durch sein Wort. Wunderbare Dinge im Lande der Reformation. Und auch das, was heute ja wieder ein spezielles Thema ist, nämlich wie kann man Freiheit und Sicherheit zusammenbringen, das ist grundsätzlich durch die Reformation, durch die Lehre des Evangeliums möglich gewesen und eine Zeit lang auch möglich geworden, solange man sich an die Grundsätze der Reformation gehalten hat. Ist das möglich, Freiheit und Sicherheit zusammenzubinden? Je mehr man sich aber entfernt vom Evangelium und von den Werten des Evangeliums, desto schwieriger wird die ganze Geschichte. Entweder man hat Freiheit oder aber man hat Sicherheit. Es ist zu einem Entweder oder geworden. Das ist ein großes Thema in unserer Zeit. Die Frage nach Freiheit und Sicherheit zugleich. Eigentlich nur möglich auf der Grundlage der Reformation. Das sind wunderbare Segnungen, die Gott unserem Volk geschenkt hat. Und wir sollten dafür unendlich dankbar sein. Und vor allen Dingen, auch wenn wir an unser persönliches Leben denken, können wir von vielen, vielen Gnadenerweisungen Gottes reden. Aber vor allen Dingen denken wir an die große Tat Gottes in der Weltgeschichte, an die Sendung und Hingabe seines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Und von dieser Wundertat Gottes, von seinem Heilsplan für sündige Menschen leben wir. Wir brauchen uns also nicht an irgendwelche frommen Leistungen und an bestimmte Werke festzuklammern, um vor Gott bestehen zu können. Weil das tut der Mensch ja von Hause aus. Er klammert sich an das, was er Gutes getan hat in seinem Leben, um damit irgendwie vor Gott bestehen zu können. Das brauchen wir nicht, sondern wir leben ausschließlich von dem, was Gott in Christus getan hat, am Kreuz und in der Auferstehung von den Toten. Wir leben von seiner Gnade, von nichts anderem. Bei allem aufrichtigen Bemühen leben wir nicht davon, dass wir alles richtig machen, sondern davon, dass unser Herr Jesus Christus an unserer Stelle alles richtig gemacht hat. Alles, was Gott gefallen hat, das hat er an unserer Stelle vollbracht. Und das ist Gnade, und Gnade ist mehr als Moral. Pastor Wilhelm Busch erzählt, wie er einmal seine Schwester in Kanada besucht hat. Und dann hat er sich über irgendetwas schlimm aufgeregt, über irgendetwas hat er sich geärgert. Und dann kam es, wie es kommen musste. Also, ich dachte, Wilhelm, Pastor Wilhelm Busch, ich dachte, Wilhelm, so meinte seine Schwester, du wärst ein Heiliger. Naja, das hat natürlich zunächst mal gesessen, aber dann hat er geantwortet, jawohl, ich bin trotz allem ein Heiliger. Ich bin ein Heiliger durch das, was Christus für mich getan hat. Und so nennt ja die Bibel sehr, sehr unvollkommene Menschen Heilige und Geliebte. Heilig sind wir durch das, was Christus getan hat. Das schließt nicht aus, dass wir auch darum bemüht sind, ein geheiligtes Leben zu führen und die Dinge unter die Füße zu kriegen, die Gott nicht gefallen. Aber grundsätzlich sind wir vom Kreuz her, von dem her, was Christus getan hat, von seiner Gnade her heilig. Geheiligt durch das Blut, das er am Kreuz auf Golgatha für uns vergossen hat. Davon leben wir, von nichts anderem. Und auch unser Versagen steht letztlich, so sehr wir es auch um Jesu Willen bedauern. Und das ist wichtig, dass wir immer noch tief traurig sind, wenn wir versagen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns beugen vor Gott und demütigen vor Gott, da wo wir versagt haben. Aber auch unser Versagen steht letztlich unter der souveränen Führung Gottes. Gott gebraucht, wie es einmal jemand sagte, unseren Mist noch als Dünger. Hat er schön ausgedrückt. Er gebraucht unseren Mist noch als Dünger. Er macht also aus allem noch etwas Gutes für solche, wie Paulus sagt, Römer Kapitel 8, Vers 28, die ihn lieben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, und da ist auch unser Versagen mit eingeschlossen, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum göttlich Besten dienen. Zu dem, was Gott mit uns vorhat, nämlich, dass er uns zum Ziel ewiger Herrlichkeit führt. Davon wusste David vieles zu sagen, denn David hat oft versagt in seinem Leben. Und Gott hat immer alles zum Guten, zum Besten gewendet. Dafür ist das Leben Davids ein wunderbares Beispiel. Wir denken nur an jene Zeit, in der er sich im Lande der Philister befand. Der König Achish hatte ihm die Stadt Ziklag gegeben. Da wohnte er nun mit seinen Leuten und von dort aus machte er immer wieder Überfälle in fremde Länder. Hat sich sehr, sehr schuldig gemacht in der Zeit, hat viel Blut vergossen, unschuldiges Blut. Hat gelogen. Hat in der Lüge gelebt, war nicht aufrichtig dem König Achish gegenüber. Und dann musste er es erfahren, dass Gott ihn schwer züchtigte. In seiner Abwesenheit fielen die Ammoniter in Ziklag ein und verbrannten die ganze Stadt. Und als David mit seinen Leuten zurückkehrte nach Ziklag, da waren ihre Familien nicht mehr da, nichts von all dem, was ihm lieb und wert war, war übrig geblieben. Und dann schenkte Gott es, dass David und seine Leute den Ammonitern hinterherjagten und alles wiedergefanden. Und nicht nur alles, was sie verloren hatten, sondern sie machten zusätzlich noch Beute. Wir können das nachlesen in 1. Samuel Kapitel 30. Das heißt also, Gott machte etwas Besseres daraus, als es zuvor gewesen ist, bevor David versagt hatte und gesündigt hatte. Und das ist immer wieder das Wesen Gottes und das Handeln Gottes, das, was Gott einmal machen wird, tun wird, indem er diese Welt vollenden wird, eine neue Welt schaffen wird. Das wird besser sein als das, was er geschaffen hat vor dem und da war vor dem Sündenfall. Das ist immer wieder Gottes Art. Das schließt eben nicht aus, dass wir Buße tun, ich sage es noch einmal, über unser Versagen, aber dann handelt Gott in wunderbarer Weise. Und das durfte David erleben und erfahren, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wir wollen mit dem Liederdichter singen, wie groß bist du, Herr, wie groß bist du. Und mit David ausrufen, dir ist nichts gleich. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Das Volk Israel stand von jeher, da sind wir beim zweiten Punkt, von jeher in der Gefahr, sich anderen Göttern, den Götzen der Völker, von denen es umgeben war, zuzuwenden. Und oft erlag es dieser Gefahr. Stephanus berichtet davon in der Apostelgeschichte, Kapitel 7. Ich lese einmal die Verse 42 und 43. Stephanus gibt ja in seiner Rede vor dem Hohen Rat einen Abriss der Geschichte Israels. Ist wunderbar zu lesen. Und dann erwähnt er eben auch ihren Götzendienst. Aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin, so dass sie dem Herr des Himmels dienten, wie geschrieben steht im Buch der Propheten, Amos Kapitel 5, habt ihr vom Hause Israel die 40 Jahre in der Wüste mir je Opfer und Gaben dargebracht? Ihr trug die Hütte Molochs umher und den Stern des Gottes Rephan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten, und ich will euch wegführen bis über Babylon hinaus. Also immer wieder verfehlen sie dem Götzendienst, davon haben wir heute Morgen in der Lesung auch schon Entscheidendes gehört. Und durch sein Handeln, aber besonders auch durch das Reden der Propheten, wies Gott sein Volk immer wieder auf seine Einzigartigkeit und Unvergleichlichkeit hin. Wer ist dir gleich, so sagt David hier. Davon lesen wir etliches im Propheten Jesaja. Kapitel 40 von Vers 25 an. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und Jesaja Kapitel 44. Vers 6 folgende. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Und wer ist mir gleich? Er rufe und verkünde es und tu es mir dar. Wer hat vor Zeiten kundgetan das Künftige? Sie sollen uns verkündigen, was kommen wird, nämlich die Götzen. Fürchtet euch nicht und erschrecket nicht. Habe ich's dich nicht schon lange hören lassen und es dir verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen. Ist auch ein Gott außer mir? Es ist kein Fels, ich weiß ja keinen. Jesaja 46. Von Vers 3 an, hört mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle, die ihr noch übrig seid vom Hause Israel, die ihr von mir getragen werdet von Mutterleibe an und vom Mutterschoße an mir aufgeladen seid. Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan, ich will heben, tragen und erretten. Wem wollt ihr mich gleichstellen, und mit wem vergleicht ihr mich? An wem messt ihr mich, dass ich ihm gleich sein soll? Jesaja macht an anderer Stelle das Werk, das götzendienerische Werk, lächerlich. Er spricht in ironischer Weise davon, wie man Götzen herstellt auf der einen Seite und aus demselben Holz und dasselbe Holz, aus dem diese Götzen angefertigt worden ist, gebraucht man nun als Brennmaterial. Er macht sich lächerlich über die Götzen, ähnlich wie das auch Elia getan hat, auf dem Berg Karmel in der Auseinandersetzung mit den Baalspriestern. Wie dumm ist es doch, diesen selbstgemachten Götzen zu huldigen. Und genauso töricht ist es, wenn der moderne Mensch sein Vertrauen auf etwas anderes setzt, als auf den lebendigen Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Das ist töricht, das ist dumm, so etwas zu tun. Damals waren es die Baale und Astarten, Fruchtbarkeitsgötter und Göttinnen. Heute haben die Götzen ein anderes Gesicht. Eines allerdings haben sie alle gemeinsam, sie verheißen dem Menschen Glück und Erfolg. Ob es sich dabei um die vielen Ismen handelt, Sozialismus, Kapitalismus, Kommunismus und wie diese Ismen alle heißen, oder ob es sich um irgendwelche Religionen handelt, überall wird der Mensch durch Glücksversprechungen angelockt und letztlich betrogen. So ist es ja auch, wir haben am vergangenen Sonntag über den Materialismus gesprochen, dieses unbedingt reich werden wollen. Mit anderen Worten, was fehlt dir noch, um glücklich zu sein? Ich weiß, wird dir angeboten in der Werbung, Menschen werden gelockt. Und letztlich um ihr wahres Glück betrogen. Es geht immer noch nach der Weise, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Und was sie wirklich brauchen, nämlich Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott durch die Vergebung ihrer Sünden, durch das, was Jesus getan hat, Frieden mit Gott, Gewissheit des ewigen Lebens. Ich denke besonders an die Älteren unter uns. Ich war spätestens, wenn man so auf die 80 zugeht, sollte man sich doch Gedanken machen über die Frage, wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Da kommt doch noch das Entscheidende. Bin ich bereit, meinem Gott zu begegnen? Habe ich Vergebung meiner Sünden? Habe ich Frieden mit Gott? Schon in jungen Jahren sollte man diese Frage bewegen und dahin kommen, dass der Herr Jesus Christus einem alles wird. Vergebung der Sünden, das gibt es nur bei Jesus. Das gibt es in keiner Religion. Das gibt es nirgendwo anders als nur im Evangelium. Er, unser Herr Jesus Christus, ist unvergleichlich, einzigartig, ohne Konkurrenz. Nun, wie steht's da mit uns? Ist er uns wirklich konkurrenzlos wichtig? Unser Herr Jesus. Ist er uns köstlich? Petrus sagt im ersten Petrusbrief, er ist uns köstlich. Der Stein, der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, den Israel damals nicht haben wollte, dieser Stein ist zum Eckstein geworden und uns ist er köstlich. Ist er dir köstlich? Ist der Herr Jesus dir wirklich köstlich? Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Weißt du etwas davon zu sagen, dass sein Wort süßer ist wie Honig und Honigseim, so drückt es der Psalmist aus. Oder sind dir andere Dinge in dieser Welt viel köstlicher, viel wichtiger, viel herrlicher? Das ist eine wichtige Frage für uns. Ist er uns wirklich konkurrenzlos wichtig? Setzt man in der Gemeinde Jesus sein Vertrauen nicht auch manchmal mehr auf erfolgversprechende Methoden und Aktionen als auf den Herrn Jesus Christus selbst? Ist das nicht oft genug der Fall? Und ich erinnere noch einmal an die Gemeinde zu Ephesus, Offenbarung Kapitel 3. Und das war wirklich eine lebendige Gemeinde. Und wenn ich sage lebendige Gemeinde, meine ich nicht, dass da irgendwie was los war, dass es da Rummel gab in der Gemeinde, sondern das war wirklich eine Gemeinde, in der man dem Herrn in aller Treue dienen wollte. Da war Missionsarbeit, da war die Gabe der Geisterunterscheidung, da war viel Mühe, die man auf sich nahm, um des Herrn willen. Und doch macht der Herr dieser Gemeinde den Vorwurf, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Was meint er damit? Nun, der Herr war nicht mehr der Erste für sie. Vielleicht liebten sie ihre Missionsarbeit mehr als den Herrn. oder andere Dinge, die geschahen in der Gemeinde Jesu, an sich gute Dinge, die der Herr ja auch lobend herausstellt, aber sie liebten irgendetwas, was es auch gewesen sein mag, mehr als den Herrn selbst. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Tue Buße. Gedenke, von welcher Höhe du gefallen bist. Tue Buße, wenn nicht, dann werde ich kommen und den Leuchter von deiner Stätte stoßen. Der Herr sagt nicht, ich werde den Leuchter von deiner Stätte stoßen, weil das eine oder andere in der Gemeinde nicht in Ordnung ist, ja? Oder weil es Fehler und Schwächen gibt und dergleichen. Sondern weil ich nicht mehr der Erste bin für dich. Darum werde ich den Leuchter von deiner Stätte stoßen. Das ist der Grund, warum der Herr hier droht. Wie steht das mit uns? Ist der Herr Jesus uns wirklich wichtig und köstlich? Dir ist nichts gleich, sagt David. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Und da haben wir den Grund dafür, ihr Lieben. Da haben wir den Grund dafür, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Wie ich bereits vorhin sagte, da gibt es viel, viel Notvolles auf seinem Leben. Viel Versagen, viel Sünde, viel Böses. Aber sein Herz hing allein an dem Gott Israels. Das war's. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Bei David lesen wir nichts vom Götzendienst. Der Herr war der Erste in seinem Leben. Es gab für ihn keinen anderen Gott als den Gott Israels. Als den Gott, der sich dann später in Christus geoffenbart hat. Dir ist nichts gleich. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Und seine Wundertaten sind unzählig. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Der Psalmist David fühlt sich dazu gedrungen, die großen Taten Gottes zu bezeugen. Und er tut es auch. Wir lesen dazu Vers 11 und 12. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Er bezeugt also das Heil Gottes. Und wir denken an die Apostel, die dann später vor dem Hohen Rat bekannten, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Wir können es nicht lassen. Man brauchte sie nicht dazu zu zwingen. Aber wes das Herz voll ist, des geht der Mund bekanntlich über. Wovon ist dein Herz voll? Davon wirst du am meisten reden. Das wird dich am meisten bewegen. Darüber wirst du am meisten nachdenken. Wovon ist dein Herz voll? Ist es voll von dem Herrn Jesus, dann werden deine Gedanken immer wieder auch um ihn, um sein Wort kreisen. Nicht, dass die anderen Dinge dir gar nichts mehr bedeuten, das nicht, aber du wirst die anderen Dinge von daher immer wieder beurteilen. Du wirst von daher damit umgehen. Dein Herz kreist um den Herrn Jesus Christus und um nichts mehr als um ihn allein. David spürt allerdings, im Grunde genommen ist das gar nicht möglich, all das zu verkündigen. Gottes Taten sind viel zu umfangreich. Und das versteht er nicht nur im Sinne von zahlenmäßig umfangreich. Die Taten Gottes sind viel zu bedeutend, viel zu vielfältig in ihren Beziehungen, viel zu gewaltig, als dass ich sie mit meinem Mund zum Ausdruck bringen könnte. Und hier stehen wir vor einem gesegneten Problem. Der Psalmist sagt es in Psalm 106, Vers 2, wer kann die großen Taten des Herrn alle erzählen und sein Lob genug verkündigen? Wer? Die Antwort lautet, niemand. Niemand kann das. Es gab einen Evangelisten im 19. Jahrhundert, der niemals über den Text Johannes 3, 16 gesprochen hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er hat nie darüber gesprochen. Warum? Weil er dachte, ich reiche nicht an die Tiefe dieses Wortes heran. Nun, ob das richtig war, was er getan hat, weiß ich nicht. David spricht dennoch von den großen Wundern und Gnadentaten Gottes, obwohl er weiß, sie sind nicht zu zählen. Und ich reiche auch nicht an die Tiefe heran. Viele Menschen haben mehr im Schaufenster als im Laden, auch wir manchmal, das wissen wir, ja, nach außen hin. Und was steckt dahinter? Ist das auch wirklich gedeckt? Bei Gott ist es umgekehrt. Er ist immer mächtiger, immer liebevoller, immer weiser, als es nach außen hin scheint und als wir es bisher erkannt und erfahren haben. Wir kommen in unserem Denken über Gott und in unseren Erfahrungen immer zu kurz. Wir können noch so hoch von Gott denken, er ist immer noch größer. Die Liebe, Gnade und Weisheit Gottes in Jesus Christus ist unauslotbar, unendlich reich an Rat und Tat. Mir persönlich geht es manchmal so, dass ich darunter leide, dass ich von dieser Fülle der Gnade und Liebe Gottes nur so wenig aufnehmen kann. Mein Herz ist so eng, so beschränkt. Ich möchte mehr von der Herrlichkeit Gottes fassen können. Ich leide manchmal darunter. Mein Herz gleicht einem kleinen Gefäß, das man unter einen Wasserstrom hält. Da kommt nicht viel rein. Obwohl ein solcher Strom der Liebe und der Gnade Gottes sich von Christus her in unser Leben hinein ergießen will. Und doch, obwohl das alles sehr unvollkommen und mangelhaft ist bei uns, einschließlich diese Predigt, die ich jetzt gehalten habe, obwohl das alles sehr mangelhaft ist, wollen wir es immer wieder wagen, in aller Unvollkommenheit die großen Taten Gottes in Christus Jesus zu verkündigen. Dazu noch ein Wort aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und das ist die Hauptsache in der Gemeinde Jesu. Wir sind Träger des Wortes Gottes. Wir verkündigen die Wohltaten dessen, der uns berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist unsere Hauptaufgabe. Die Hauptaufgabe nicht nur in der Predigt, sondern auch sonst insgesamt für die ganze Gemeinde. Das soll unser größtes Anliegen sein und bleiben. So heißt es im Leben des Elisa, dass jemand sagte, bei ihm ist das Wort Gottes zu finden. Das ist das Entscheidende. Dass Menschen sagen können, ja, da, wo man sich versammelt in der Särg, da ist das Wort Gottes zu finden, ihr Lieben. Das ist das Entscheidende. Und bei jedem Einzelnen von uns ist das Wort Gottes zu finden. Und wer etwas anderes sucht, der mag enttäuscht werden. Wer das Wort Gottes sucht, der soll und darf hier bei uns nicht leer ausgehen. Der darf allerdings nicht enttäuscht werden. Alles andere, das kann man auch in der Welt finden. Und die Welt hat manches zu bieten, das wissen wir. Auch wenn sie letztlich dann doch den Menschen betrügt, das, was wir exklusiv, ich betone das, was wir exklusiv in der Gemeinde Jesu haben und als Gemeinde Jesu haben, ist Gottes Wort, ist das Evangelium von Jesus Christus, das herrliche Evangelium Gottes vom Sohn, das Evangelium von Gottes Liebe und Gnade in Christus Jesus und alle Wohltaten, die damit verbunden sind. Und sie wollen wir verkündigen, das wollen wir tun, wenn wir hier zusammenkommen, das wollen wir tun, wenn der Herr uns Gelegenheiten schenkt, im persönlichen Leben, im Alltag, das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns bewiesen hast, dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Amen.